We have a bilateral relationship that has deteriorated to its lowest point in recent years.
Die russisch-amerikanischen Beziehungen sind auf einem Tiefpunkt angelangt. So hat es Präsident Putin vor einigen Tagen dem amerikanischen Sender NBC gesagt in einem Exklusivinterview, das gestern ausgestrahlt wurde. Und US-Präsident Biden hat ihm am Rande des G7-Gipfels in Cornwall Recht gegeben. Ja, es ist ein Tiefpunkt. Streitthemen gibt es viele. Die Ukraine, Syrien, Nord Stream 2 und nicht zuletzt Menschenrechtsverletzungen in Russland. Es ist noch nicht lange her, da hat Biden Putin einen Killer, einen Mörder genannt. Seitdem gibt es nicht einmal mehr Botschafter auf der anderen Seite im jeweiligen Land. Ohne diese Kanäle ist die Kommunikation damit jetzt Chefsache. Morgen treffen sich Putin und Biden zum ersten Mal, seitdem Biden Präsident ist, in Genf. Was da zu erwarten ist, erklären mir gleich unsere Russland- und Amerika-Experten von der FAZ. Und ich frage Norbert Röttgen, den Vorsitzenden des Außenausschusses des Deutschen Bundestages, was dieses frostige Verhältnis der Großmächte für uns Deutsche heißt. Heute ist Dienstag, der 15. Juni. Mein Name ist Marie Löwenstein. Schön, dass Sie dabei sind. Zum Auftakt bei mir im Studio ist jetzt Klaus-Dieter Frankenberger, unser Amerika-Fachmann. Hallo.
Hallo.
Vielleicht wagen wir zunächst einen kleinen Rückblick. Wie lief denn das letzte Treffen von Putin mit einem US-Präsidenten? Das war 2018 mit Trump in Helsinki.
Ja, das war interessant, weil die beiden schienen sich ganz gut zu verstehen. Während die Berater von Herrn Trump vor allem die Geheimdienste sich die Haare gerauft haben, was dort alles wieder für ein Käse erzählt wird. Das wusste man ja, Trump und Putin kamen gut miteinander aus. Die amerikanische Politik so in der Sache war eine andere, vor allem auch vom Kongress getrieben. Herr Trump hat Wladimir Putin idolisiert, er hat Stärke in ihm gesehen, hat ihn ja verehrt, so wie eine Zeit lang auch den chinesischen Präsidenten Xi Jinping. Aber das war natürlich eine andere Zeit, muss man sagen. Heute stehen wir auf dem Tiefpunkt einer Beziehung.
Wie unterscheidet sich denn die Außenpolitik oder die Politik gegenüber Russland von Biden gegenüber Trump? Haben die eine unterschiedliche Linie oder ist das im Grunde das Gleiche?
Biden hat neulich in einem Interview, als er gefragt wurde, halten Sie Wladimir Putin für einen Killer, einen Mörder, gesagt, ja. Er hat also nicht gesagt, ja, das ist ein toller Hecht, der ist männlich, viral, sonst irgendwas. Nein, er ist ein Mörder, ein Aggressor. Und das zeigt, von welcher Ausgangslage hier gehandelt wird. Biden ist natürlich mit Putin vertraut, er war ja jahrzehntelang Senator, war Vizepräsident Obama. Der hat natürlich ein anderes Hauptproblem jetzt. Erinnern wir uns mal daran, dass Obama gesagt hat, Russland ist eine Regionalmacht bestenfalls. Und das hat damals Wladimir Putin wahnsinnig erregt, aufgebracht. Und man kann fast sagen, es hat ihn angestachelt zu dem, was er dann in der Folgezeit getan hat. An Sabotage, an Störung, an Konfusion gesät in Europa, in Amerika, die Beeinflussung des Wahlkampfs. Biden sieht jetzt überragend China. Das amerikanische, chinesische Verhältnis überragt alles andere in den kommenden Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten. Das ist das große Thema, mit dem sich jetzt auch der Westen befassen wird. Die G7 zum Ende der letzten Woche, die NATO, heute auch ein bisschen die EU. Das ist das Thema, auf den die amerikanische Politik insgesamt schaut. Das ist die große Herausforderung. Und irgendwie müssen sie sehen, dass sie das russisch-amerikanische Verhältnis ein bisschen runterfahren, also etwas deeskalieren. Nicht die Gegensätze übertünchend, aber man muss ja schon zufrieden sein, wenn man es ein bisschen berechenbarer macht und stabilisiert. Das wäre schon eine ganze Menge. Und wenn die Russen aufhören, sozusagen innere Repression mit äußerer Aggression und mit Einmischung in demokratische Prozesse im Westen zu verbinden. Neulich der Hackerangriff gegen eine amerikanische Fleischfabrik, der große Hackerangriff auf einen amerikanischen Ölproduzenten und ein Pipeline-System, nicht unbedingt von offizieller Stelle, aber erkennbar von russischen Hackern betrieben mit krimineller Absicht, politkrimineller Absicht und so weiter. Das, wenn man das in den Griff bekäme, wäre das schon etwas.
Und von welcher innenpolitischen Seite kriegt Biden da jetzt Druck?
Ich hatte ja schon erwähnt, das Thema Nord Stream 2, also der Verzicht, der vorübergehende Verzicht auf Sanktionen gegen die Betreiberfirma und das Top-Management. Das haben die Republikaner mit großem Widerwillen zur Kenntnis genommen, nicht zu sagen Zorn, und ihm schon den Vorwurf gemacht, also hier, du kriegst schon zu Kreuze, bist vielleicht schon doch ein Appeaser, bist dem nicht gewachsen. Im Grunde sind sich eigentlich beide Seiten vielleicht nicht ganz so einig wie was China, wie im Verhältnis zu China, aber doch im Großen und Ganzen einig. Wir müssen eine solide, konsequente Haltung gegenüber Russland aufbauen, russisches Ausgreifen, expandieren, irgendwie eindämmen. Interessant aber ist, dass jetzt schon der Vergleich angestellt wird mit dem Gipfeltreffen von Kennedy und Khrushchev 1961. Zwei Monate später Bau der Berliner Mauer, ein Jahr später die große Kuba-Krise, das war alles schon in the making damals. Dass man diese Analogie jetzt herstellt, deutet darauf hin, dass man möglicherweise erwartet, ja, Biden will irgendwie ein etwas Deeskalierendes erreichen und dass er dann möglicherweise bereit ist, Putin etwas entgegenzukommen in atmosphärischer Art, symbolischer Art, was dann eben bei den europäischen Verbündeten in Mittelosteuropa, in Polen, in baltischen Ländern möglicherweise zu weiterer Besorgnis führt.
Warum findet das Ganze denn in Genf statt? Was ist die Symbolik dahinter?
Genf und Wien, ich hatte das genannt, in der Geschichte spielte Wien auch eine Rolle. Das sind halt die klassischen Treffpunkte für Gipfeltreffen, wenn die beiden Parteien sozusagen sich nicht grün sind. Das war in der Vergangenheit so. Genf ist auch Sitz des europäischen Hauptquartiers der Vereinten Nationen, selbst wenn die nicht involviert sind. Die Schweiz sieht sich gern als Schauplatz solcher Treffen. Es ist neutral. Sozusagen für beide Seiten ist es kein Problem.
Weil ein Besuch im jeweiligen anderen Land wäre nicht in Frage gekommen.
Dann hätten wir fast das Niveau eines Staatsbesuches. Also der amerikanische Präsident fährt jetzt nicht einfach nach Moskau. Putin seinerseits würde auch nur nach Amerika reisen, wenn es was zu unterschreiben gäbe. Wenn es also von vornherein feststünde, dass wir hier substanzielle Fortschritte erzielt hätten, auf welchem Feld auch immer.
Vielleicht abschließend gefragt, was wäre denn als Durchbruch zu werten bei diesem Treffen?
Wenn zum Beispiel beide Seiten sagten, wir schicken unsere Botschafter wieder in das jeweilige Land. Es gibt weder in Moskau einen amerikanischen noch in Washington im Moment einen russischen Botschafter. Die sind beide zurückgezogen, beziehungsweise dem amerikanischen hat man gesagt, er möge doch bitte Moskau verlassen. Ein diplomatisches Zeichen für die Frostigkeit, den Frost der Beziehung, den wir mittlerweile erreicht haben. Nochmal bekräftigt, dass das strategische Raketenabkommen New START, das will man ja verlängern, dass das auch wirklich so ist. Das wäre eine symbolische Bekräftigung und dass man sich bei ein paar Regionalkonflikten um verstärkte Zusammenarbeit bemühen wird. Dass Moskau zugesteht, sich nicht mehr in amerikanische Wahlen einzumischen, das glaube ich nicht, dass sie das tun. Erstens würden sie dann zugeben, dass sie das getan haben. Und zweitens, das wäre ein zu gravierender Akt. Wir müssen eins feststellen, dass Moskau immer in den vergangenen Jahren höchst irritiert, aggressiv reagiert hat, wenn von europäischer, amerikanischer, westlicher Seite im Allgemeinen die Lage der Menschenrechte und der Demokratie angesprochen wurde, dann sind denen gerade die Rollläden runtergegangen. Das finden sie als feindselig, als existenzielle Bedrohung für das russische Regime, ein autoritäres Regime, das immer autoritärer in den vergangenen Jahren geworden ist. Also ich würde mir denken, dass es ein paar symbolische Punkte gibt, die man abhaken könnte, dass man vereinbart, vielleicht in den nächsten Monaten eine Agenda zu entwerfen, die man dann die kommenden Jahre abarbeiten kann, um aus der Konfrontationshaltung herauszukommen. Was den Grundkonflikt Ostukraine und Krim anbelangt, da wird sich nichts tun.
Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen auch.
Ich spreche jetzt mit unserem Russland-Korrespondenten Friedrich Schmidt. Hallo Herr Schmidt.
Guten Tag, hallo.
Zu Beginn lassen Sie uns kurz über das lange Interview sprechen, das Präsident Putin dem amerikanischen Sender NBC gegeben hat und das gestern ausgestrahlt wurde. Hier ein Ausschnitt.
How would you describe President Biden?
President Biden, of course, is radically different from Trump because President Biden is a career man. He has spent virtually his entire adulthood in politics. A different kind of person. And it is my great hope that, yes, there are some advantages, some disadvantages, but there will not be any impulse-based movements on behalf of the sitting U.S. president.
Präsident Putin beschreibt Biden ja hier als Karrierepolitiker, von dem man kein impulsives Verhalten zu erwarten hat. Zu Trump, zu dem er vorher gefragt wurde, hat er gesagt, dass er eine außergewöhnlich talentierte Person sei. Wie kann man das bewerten?
Also man kann das in dem Kontext sehen, dass ja Russland ordentlich die Trommel gerührt hatte für Trump, und zwar vor beiden Wahlen, besonders 2016, aber auch 2020. Da war immer der Tenor, der Trump ist wie ein Außenseiter. Der war natürlich auch beliebt hier, weil er irgendwie Dinge über die NATO gesagt hat und auch Lob für Putin immer wieder hat einfließen lassen und so weiter. Und mit Biden ist man natürlich schon lange bekannt. Der war 2011 hier und das Treffen war nicht so besonders. Es gibt eben eine lange Geschichte zwischen Putin und Biden. Mit Trump gab es das nicht. Also das ist nicht besonders verwunderlich, dass jetzt Putin nochmal den Trump lobt und den Biden natürlich ein bisschen als langweilig darstellt. Dass er irgendwie berechenbarer sei als der Trump, das ist wohl so. Russland hat durchaus auch manchmal unter den Trump'schen Kapricen darüber auch vielleicht den Kopf geschüttelt. Stichwort Süd. Syrien, da als Trump da Marschflugkörper gegen Assad eingesetzt hat. Aber es ist jetzt nicht so verwunderlich, wie der Putin da den Biden einschuft.
Was würden Sie schätzen? Was ist das Kalkül dahinter, warum er ausgerechnet jetzt einem amerikanischen Sender ein so ausführliches Interview gegeben hat?
Ich finde das jetzt nicht so überraschend. Ich habe irgendwie in meiner Erinnerung vor so größeren Veranstaltungen hat Putin immer mal wieder auch gerade ausländischen und vor allem angelsächsischen Medien Interviews gegeben. Wir erinnern uns, vor 2 Jahren hat er den Liberalismus im Gespräch mit der Financial Times für tot erklärt und das war dann ein großer Aufreger. Und auch Fernsehinterviews gab es immer wieder. Also das macht man irgendwie ganz gerne, um halt irgendwie die Agenda zu bestimmen, und das ist natürlich dann auch hier Stoff für die russischen Medien. Schaut her, der Präsident ist entworben und 14 Tage Quarantäne haben die amerikanischen Journalisten dafür in Kauf genommen, mit Putin zu reden. Das ist natürlich schon irgendwie doll. Also ich finde das jetzt gar nicht so spannend, dass der das ausgerechnet jetzt gemacht hat.
Würden Sie sagen, dass Putin Biden für einen Gegner auf Augenhöhe hält?
Die Augenhöhe sieht man wohl. Jedenfalls ist auf Seiten Bidens ja zu beobachten, dass er durchaus nicht gerne so eine Situation haben wollte, wie es sie mit Trump und Putin gab, dass eben beide nebeneinander stehen bei einer Pressekonferenz im Anschluss an die Begegnung. Und danach sieht Putin wie der klare Punktsieger aus, zumal Putin immer so Spitzen und Gehässigkeiten einfließen lässt, auf die man dann eventuell in dem Eifer des Gefechts nicht so schnell reagieren kann. Deswegen hat Biden ja es vermieden, so eine gemeinsame Pressekonferenz anzuberaumen. Das ist nicht ganz von ungefähr, dass Putin eben in solchen Momenten aufgrund seiner Erfahrung und auch seiner Gerissenheit es immer wieder schafft, da irgendwie ganz gut auszusehen.
Es gab ja im März noch einen großen Eklat, weil Biden auf die Frage, ob er Putin für einen Mörder halte, ja geantwortet hat in einem Interview. Darauf wurde Putin in diesem NBC-Interview auch angesprochen. Hören wir da noch mal kurz rein.
When President Biden was asked whether he believes you are a killer, he said, I do. Mr. President, are you a killer?
Послушайте меня.
Over my tenure, I've gotten used to attacks from all kinds of angles, and none of it surprises me. So as far as harsh rhetoric, I think that this is an expression of overall U.S. culture. It is not considered normal here. And sentiments in terms of who calls somebody whom, what kind of labels, this is not something I worry about in the least.
Also Putin sagt, das ist ihm egal, wenn der amerikanische Präsident ihn einen Killer nennt. Nehmen Sie ihm das ab?
Es ist nicht so richtig glaubwürdig, weil der russische Botschafter in Washington ja danach zurückbeordert wurde. Der ist bis heute nicht nach Washington zurückgekehrt. Und außerdem hat Moskau Druck auf den amerikanischen Botschafter in Russland ausgeübt, danach das Land zu verlassen. Der ist bis heute auch nicht zurückgekehrt. Vielleicht wird es dann morgen als kleiner Erfolg des Gipfels verkauft, dass die beiden Botschafter wenigstens dann endlich mal zurückkehren. Nee, das wird ihn schon irgendwie genervt haben, diese Offenheit. Andererseits sollen ja auch Bidens Berater nicht gerade glücklich über diesen Ausspruch gewesen sein. Putin hatte damals übrigens gesagt, er wünsche Biden Gesundheit mit Blick auf das Alter, was natürlich auch nicht gerade nett war.
Was sind denn inhaltlich die wichtigsten Punkte, die jetzt Russland gegen den USA wird durchsetzen wollen in dem Gespräch?
Ich glaube, das ist erstmal wichtig, dass das Gespräch als solches überhaupt stattfindet, weil man eben es schätzt, dass man als Weltmacht, als Supermacht mit dem roten Knopf, Atomkoffer und Apokalypse und so weiter ernst genommen wird, dass man über alle möglichen Themen reden kann, Libyen, Syrien, auch wenn man überhaupt natürlich da auf einander gegenübersteht. Als Adversary bezeichnet Biden Putin ja auch immer, und umgekehrt ist es ja auch nicht anders. Vielleicht redet man ein bisschen über Rüstungskontrolle. Immerhin hat man es ja geschafft, New Start zu verlängern. Das wollte Biden ja. Das ist also dieses Abkommen zur Begrenzung von Nuklearwaffen. Mhm. Das wäre unter Trump sicherlich ausgelaufen, aber unter Biden wurde es sofort verlängert. Das war eine seiner ersten Handlungen. Mhm. Biden hat ja klargemacht, er wolle Putin eben auch quasi die Leviten lesen, was die Menschenrechtslage angeht, den Umgang mit Alexei Nawalny, dem inhaftierten Oppositionsführer. Diese Dinge werden natürlich auch angesprochen und darauf reagiert dann Putin, wie er das immer macht, mit Gegenvorwürfen über ganz schlimme Dinge, die in vielen westlichen Ländern und besonders in den USA geschehen. Da wird es auch sicherlich munter zugehen.
In welchen Bereichen ist denn eine konstruktive Zusammenarbeit denkbar? Im Vorhinein wurde ja zum Beispiel der Klimaschutz da genannt. Also wo gibt es gemeinsame Interessen?
Erstmal ist die Frage, wie die überhaupt zusammenarbeiten sollen, wenn überhaupt die Botschaft hier, die amerikanische Botschaft in Moskau, die kann ja gar nicht so richtig arbeiten gerade. Traditionell passiert ja sowas über irgendwelche Fachgespräche, die werden dann organisiert, unter anderem von der Botschaft, aber wenn die Botschaft nicht arbeiten kann, ja, wie soll denn das gehen? Also ich habe eher den Eindruck, das sind Floskeln, die Putin nennt, weil sich das eben gut anhört. Jetzt sagt er auch was zu Klimaschutz, ach toll, Gott sei Dank, Putin redet über Klimaschutz. Aber wie diese Zusammenarbeit konkret aussehen soll, also es wäre, glaube ich, wirklich viel gewonnen, wenn sie sich erstmal überhaupt über Konfliktvermeidung verständigen könnten. Das ist sicherlich irgendwie doch auch in beider Interesse, dass es dann nicht zu einer Eskalation kommt, denn wenn da überhaupt keine Gesprächskanäle sind, dann ist das halt gefährlich, ne? Und das ist sicherlich beiden klar. Und konstruktive Zusammenarbeit, tja, es gibt einen Punkt, der ist sicherlich vielen gar nicht so klar. Das ist die Minsker Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Die wird eben angeführt von Russland, Frankreich und den USA. Und da geht es in den Karabach-Konflikt im Südkaukasus zwischen Armenien und Aserbaidschan. Da sind tatsächlich die beiden Länder noch zusammen drin, auch wenn Russland da längst die Führungsrolle übernommen hat. Vielleicht werden die das sogar erwähnen als den einen Punkt, soweit ich das jetzt überblicken kann, wo sie dann noch an einem Strang ziehen.
Es gibt ja auch Sanktionen gegen Russland vom Westen. Welche Druckmittel hat Biden darüber hinaus denn noch gegen Russland, wenn er jetzt sagt, er will irgendwelche roten Linien aufzeigen? Welche Druckmittel gibt es da überhaupt?
Naja, man könnte natürlich die Sanktionen immer noch verschärfen. Jetzt hat ja Biden gerade so einen Waiver gemacht, was Sanktionen gegen Nord Stream 2 angeht, das deutsch-russische Gasprojekt. In Rücksicht auf Berlin, weil er das Verhältnis nicht belasten will, aber da könnte man natürlich doch wieder, wenn man was tun wollte, oder im Handel mit russischen Staatsobligationen, da gibt es schon einige Sanktionen, aber die könnte man durchaus auch verschärfen. Also das ist jetzt nicht so, dass er da wirklich völlig ohne Handlungsoptionen ist. Aber natürlich ist ihm auch klar, dass diese Sanktionen, die sind natürlich für sich genommen keine Lösung. Da geht es immer darum, dass man Schlimmeres vermeidet, neue Regelverstöße von Russland gegen in allen möglichen Bereichen mit einem Price Tag, einem Preisschild versieht. Aber natürlich ist das auch suboptimal. Deswegen ist es auch wichtig, dass sie da reden und versuchen, irgendwie zu einem Miteinander zu finden. Aber das ist wirklich ziemlich schwer, da irgendwelche Brücken zu schlagen.
Danke nach Moskau an meinen Kollegen Friedrich Schmidt für die Einschätzung.
Gerne.
Wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie in Russland und in den USA über die Eiszeit zwischen den beiden Ländern gedacht wird. Was das Ganze für Deutschland bedeuten kann, das bespreche ich jetzt mit Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag. Hallo.
Hallo, Frau Löwenstein.
Was würden Sie sagen, wie wirkt sich ein schlechtes Verhältnis zwischen Russland und den USA auf Deutschland und die EU aus?
Das ist schlecht, weil ein schlechtes Verhältnis zwischen den USA und Russland automatisch bedeutet, dass es auch zwischen Deutschland, der EU und Russland schlecht ist. Wir sind ja mehr oder weniger auf einer Seite in dem Verhältnis zu Russland. Wir haben, glaube ich, Beziehungen auf dem Tiefstpunkt und sie sind für Deutschland, die EU und für die USA ungefähr gleich schlecht. Mhm. Allerdings sind wir immer einen Ozean näher dran an Russland als die USA.
Was muss Deutschland denn aus Ihrer Sicht machen, um dieses Verhältnis zu verbessern?
Das ist nicht so leicht, weil meine Interpretation ist, dass der Schlüssel in der Hand von Wladimir Putin liegt. Er sieht zwar auch keine richtige Möglichkeit, wie er von seiner aggressiven Politik wegkommt, weil sie viel mit der innenpolitischen, machtpolitischen Lage Putins und seines Systems geprägt ist. Und darum ist es schwer, dass dem Westen etwas einfällt, was Putin selber auch nicht einfällt.
Bisher sind dem Westen ja unter anderem Sanktionen eingefallen. Was bringt das denn noch? Manövriert man Putin damit nicht immer noch mehr in eine Sackgasse?
Nein, Sanktionen sind sicherlich kein Wunschinstrument, aber ein notwendiges Instrument. gegenüber der Anwendung, der völkerrechtswidrigen Anwendung von militärischer Gewalt, der völkerrechtswidrigen Annexion und militärischen Einwirkung in andere Länder, in die Ukraine, ein klares Stoppsignal zu setzen. Mhm. Wenn der Westen nicht wenigstens damit reagieren würde, wäre ja die Lektion, die zu lernen wäre, der Gewalt einsetzt, rechtswidrig, der gewinnt. Und das wäre eine neue Spaltung unseres Kontinents und ein schlechtes Beispiel für die Konfliktlösung in der ganzen Welt.
Man hat als Beobachter so ein bisschen den Eindruck, dass Putin diese Sanktionen nicht wahnsinnig beeindrucken. Was glauben Sie, wann wird auch wirtschaftlich der Punkt kommen für Russland, wo sich dann auch innenpolitisch ein Druck aufbaut auf Putin?
Diese Sanktionen haben Putin wahnsinnig beeindruckt. Denn es sind ja Sanktionen, die auch beschlossen werden von uns, den Europäern, unter Inkaufnahme eigener wirtschaftlicher Nachteile. Mhm. Wir haben also die Einigkeit im gesamten Westen aufgebracht, etwas zu tun, was auch für uns wirtschaftlich Schaden mit sich bringt, weil es ein höheres Gut gibt, nämlich die Regeln des friedlichen Zusammenlebens zwischen Staaten unterschiedlicher politischer Systeme. Und dass wir diese Kraft aufgebracht haben, diese Einigkeit, hat Putin enorm beeindruckt. Er ist auch unter Druck, gar keine Frage. Ich meine Erklärung für seine zunehmende Aggressivität nach innen und nach außen. Es gibt ja immer mehr Unterdrückung nach innen und Brutalität und immer mehr Aggression nach außen, ist, dass er unter Druck ist und er versucht das als sein Ventil zu benutzen, um sich weiter innenpolitisch zu legitimieren, nach außen den starken Mann zu geben und auch nach innen keine Opposition aufkommen zu lassen. Aber das entwickelt sich, das muss man sehen und mit großer Besorgnis feststellen, es entwickelt sich von einer Sackgasse hin zu einer Spirale der Eskalation. Und das ist sehr gefährlich und mindestens die müssen wir versuchen zu brechen.
Präsident Biden hat ja zuletzt auf die Frage, ob Präsident Putin ein Mörder sei, ja geantwortet. Ist eine solche Offenheit diplomatisch hilfreich?
Ich glaube, ihm ist da so rausgerutscht nach meiner Interpretation. Es bringt uns nicht weiter, wenn wir das Vokabular in die Staatenbeziehungen einführen.
Jetzt treffen sich die beiden zumindest erstmals Biden in seiner Funktion als Präsident in Genf morgen. Was erwarten Sie von diesem Treffen?
Lieber mal sollte man keine zu hohen Erwartungen haben. Aber es könnte vielleicht realistisch sein, und diese Hoffnung würde ich mindestens äußern, dass die beiden immerhin mal sich auf ein gewisses Konfliktmanagement verständigen oder dass sie sich darauf verständigen, dass Konfliktmanagement nötig ist, dass man Informations- und Kommunikationskanäle einrichtet, was passiert, wenn es zu einem Unfall kommt, zu etwas, was nicht beabsichtigt war, um eine Eskalation auf der anderen Seite zu verhindern.
Also habe ich das richtig verstanden, dass es darum geht, dass niemand auf das rote Atomknöpfchen drückt, zum Beispiel, wenn es mal zu einem Missverständnis käme, dass man von so einem Level wegkommt?
Ja, zum Beispiel. Da gibt es wahrscheinlich Mechanismen, aber auch etwas unterhalb des roten Knopfes besteht ein Bedarf, Kanäle der Kommunikation einzurichten, die verhindern, dass eine wirkliche Spirale, quasi ein Automatismus von Eskalation und Gegeneskalation stattfindet. Und dazu braucht man sozusagen einen Mechanismus des Managements der Konflikte und auch noch etwas unterhalb des roten Knopfes. Das ist ja das Alleräußerste.
Sie haben eingangs gesagt, dass Europa und die USA in Bezug auf Russland relativ geeint dastehen. Es gibt ja aber ein Thema, wo es doch zumindest sehr kritische Stimmen aus den USA gibt, und das ist Nord Stream 2. Was ist da Ihr Angang zum Thema?
Der hat sich nicht geändert, seitdem 2015 das Projekt begonnen wurde. 2015 betone ich, weil es nur ein Jahr nach der Annexion der Krim war. Ich habe dieses Projekt von Anfang an für verfehlt gehalten, weil ich ganz fest davon überzeugt bin, dass es nichts mit Wirtschaft und auch nichts mit unserer Gasversorgung zu tun hat, sondern dass Nord Stream 2 allein eine geopolitische Waffe in den Händen von Wladimir Putin ist, um die Ukraine als ganzes Land, nicht nur den Osten, destabilisieren zu können.
Wie sehen Sie jetzt dann die dahingehenden Zugeständnisse von Präsident Biden an die EU, dass dort doch nicht sanktioniert werden soll?
Im Kongress gibt es von beiden Seiten eine ganz klare Erwartung, dass die Administration in Washington mit weiteren Sanktionen versuchen soll, dieses Projekt auf den letzten Metern noch zu verhindern. Und der hat sich, der amerikanische Präsident, nicht gebeugt. Er hat damit ausgedrückt, wie sehr und wie viel diese Administration an einem guten Verhältnis zu Deutschland liegt. Sehr weise, sehr verantwortlich.
Das heißt, obwohl Sie grundsätzlich gegen Nord Stream 2 sind, fanden Sie das gut, wie Biden da jetzt gehandelt hat?
Genau, ich bin immer ein Gegner dieses Projekts gewesen, sehe mich in Übereinstimmung mit der amerikanischen Position. Aber es gibt noch Wichtigeres und Höheres. Und dass die USA und Deutschland, diese ganz entscheidenden Partner, nach der Trump-Zeit jetzt zu Gemeinsamkeit finden, zu gemeinsamer Aktion finden, das ist von überragender Bedeutung. Und darum zeigt das wirklich ein hohes Maß an außenpolitischer Klugheit und Verantwortung auf der amerikanischen Seite. Und ich finde, wir sollten dieses Maß an Klugheit und Verantwortung und an dem Interesse an unseren Beziehungen dann auch beantworten durch deutsches Engagement und deutsche Weitsicht und Klugheit.
Abschließend gefragt, was wäre denn ein positiver Ausgang dieses Gipfels morgen oder dieses Treffens morgen für die deutschen Interessen?
Wenn man wieder ins Gespräch kommt. Die Konflikte werden alle bleiben, aber wenn man wieder anfängt, darüber zu reden, das wäre schon ganz, ganz wichtig. Denn wenn man erstmal das erreicht hat, dass man miteinander spricht, dann kann sich auch Dynamik und einiges Positive daraus ergeben.
Herr Röttgen, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr.
Auf der großen internationalen Bühne ist es auch nicht anders als zwischen Familienmitgliedern oder Freunden. Wenn der Gesprächsfaden erst einmal abgerissen ist, kann ein erstes Treffen ein großer Schritt sein. Auch wenn man vielleicht noch nicht auf Lösungen kommt. Das gilt natürlich besonders, wenn die Gesprächspartner sich zwischendurch als Mörder beschimpft haben. Putin und Biden werden diesen Versuch, wieder anzuknüpfen, morgen unternehmen. In einer Villa mit Blick auf den Genfer See. Was dabei herauskommt, erfahren Sie wie immer bei uns in der Zeitung oder auf der FAZ-Online-Seite. Hier im Podcast hören Sie morgen von meiner Kollegin Katrin Jakob. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind.
Mein Name ist Dr. Tilman Rümenapf, niedergelassener Kinder- und Jugendarzt hier im Ennepe-Ruhr-Kreis. Die Einführung der Telematik sehe ich durchaus als Chance, aber aktuell fällt das System oft aus und es gibt viel zu wenig technischen Support. Dafür geht eine Menge Zeit drauf, in der ich die Kinder nicht genügend betreuen kann. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.